Profil ist dieses Jahr 55 Jahre alt geworden. Wir haben dafür eine Veranstaltungsreihe gemacht. Das ist einmal unser vorerst letztes Event dieses Jahr. Jetzt nochmal ganz offiziell herzlich willkommen im Theater Akzent. Herzlich willkommen auch zu einer Live-Ausgabe unseres Investigativ-Podcasts Nicht zu fassen. Alles, was wir hier besprechen, wird aufgenommen. Also wenn Sie pöbeln und herausrufen, hören das später auch alle anderen. Ibiza, kurz Casinos und KTM, das ist der Titel dieser Veranstaltung. Das sind natürlich relativ viele Schlagworte. Wir blicken heute auf Jahre zurück, in denen Österreich vieles erlebt hat. Wir hatten politische Krisen, wir hatten wirtschaftliche Erschütterungen, wir hatten überraschende Wendungen, wir hatten Berge an Jets, mit denen sich Historiker der nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich noch befassen werden. Wir haben Insolvenzen erlebt, die noch vor Jahren unvorstellbar erschienen. Also am heutigen Tag vor einem Jahr ist zum Beispiel KTM pleite gegangen. Die Signa war das Jahr davor und in wenigen Tagen haben wir dann dazu den nächsten Gerichtsprozess. Wir hatten politische Affären von Ibiza bis Casinos und wir hatten viele Erklärungen auch in Gerichtssälen oder bei Vernehmungen, die oft weniger erklärt haben als eigentlich erhofft. Und wir hatten Momente in diesem Land, die gleichzeitig Kopfschmerzen und Stirnrunzeln verursacht haben. Ja, und weil wir finden, dass es wichtig ist, dass man einigermaßen sortiert ins neue Jahr geht, wollen wir hier ein bisschen versuchen, in diesem Labyrinth durchzublicken und auch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu geben, denn wir haben zu all diesen großen Affären und Kausen irrsinnig viel recherchiert und publiziert. Und was man da als Journalist so erlebt oder als Journalistin, das ist manchmal auch ziemlich abenteuerlich. Gut, wir haben dazu einige Experten heute auf der Bühne. Ich freue mich außerordentlich auf Martin Ortner, Sprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, wahrscheinlich der einzige Mensch in diesem Land, der diese ganzen Affären noch vollständig auseinanderhalten kann. Herzlich willkommen, Herr Ortner. Sie müssen jetzt kommen. Ja. Freut mich. Bitte sehr. So, dann bitte zu mir auf die Bühne. Stefan Melicher, Chefreporter, der die absurdesten Fäden entwirrt hat und manchmal selbst nicht glauben konnte, was er denn da so alles gefunden hat. Stefan, bitte komm zu uns. Jakob Winter, Mitglied der Profil-Chefredaktion, der das große Ganze ordnet, auch wenn es sich wehrt. Und Marina Deltsche war unsere Wirtschaftschefin, deren Arbeit uns dabei hilft zu verstehen, warum etwas zusammenbricht und warum es manchmal viel später auffällt als gedacht. So. Also ich würde sagen, wir fangen an mit dem Elefanten im Raum. Ich bin als Oberösterreicherin bekannt für meine Direktheit. Und da, ich finde, der Elefant im Raum heißt, was geht eigentlich ab mit Sebastian Kurz? Warum ist dieser Mann ständig wieder in allen Medien und was will er eigentlich? Ja, also dieses Unicorn, wie er sich nennt, dieses Political Animal, will zurück in die Politik. So wie das alle behaupten, die ihn gut kennen. Und dann wäre halt die nächste Frage, na, es war's denn eigentlich? Als Bundeskanzler oder die Kronenzeitung schreibt, als die neue Ursula von der Leyen? Oder ist das eigentlich eh alles unnötig, weil man millionenschwer ist und auch als Unternehmer das Leben eigentlich ganz witzig ist? Ja, und weil Umfragen in der Karriere des Sebastian Kurz immer so unglaublich wichtig waren, würde ich hier in diesem Raum gern eine Umfrage machen. Ich frage Sie jetzt was und damit die Leute im Podcast auch hören, geben Sie einen Laut. Den können Sie auswählen, Sie können Moon, Boon, klatschen, was auch immer Sie wollen. Also, wer hier im Raum glaubt, dass Sebastian Kurz wieder Kanzler werden möchte? Mhm. Wer glaubt an die EU-These? Ja, merke ich schon weniger. Und wer glaubt, dass millionenschwer zu sein sowieso der bessere Job ist, als sich als Politiker abzugfretten? Ich wäre auch lieber Millionärin, muss ich ehrlich zugeben. Na gut, jedenfalls sollte er zurück in die Politik wollen, gibt es da noch ein klitzekleines Problemchen, das sich mittlerweile in tausenden Aktenseiten stapelt. Darüber werden wir noch sprechen. Wir haben jetzt einen kurzen Einspieler und ich bitte Sie genau hinzuhören, weil da geht es um ein ganz ein kleines Wort, nämlich das Wort Ja. Bitte.
Haben Sie allgemein Wahrnehmung zur Frage, wie der Aufsichtsrat besetzt wurde? Waren Sie da selbst eingebunden?
Ja, ich weiß, dass es hier im Finanzministerium und im zuständigen Nominierungskomitee Überlegungen und Gespräche gab. Bei Aufsichtsratbestellungen wird man als Bundeskanzler, das ist von Minister zu Minister unterschiedlich und von Anlassfall zu Anlassfall unterschiedlich, manchmal mehr, manchmal weniger informiert. Grundsätzlich treffen die Minister, die zuständig sind, ihre Entscheidungen. Im Regelfall werde ich danach informiert, manchmal werde ich vorher um die Meinung gefragt.
Du Stefan, was haben wir da jetzt gerade angehört? Das ist, glaube ich, aus deinem Datenschatz.
Das war die Aufnahme aus dem Untersuchungsausschuss im Jahr 2020. Eine der Aussagen, wegen derer Sebastian Kurz angeklagt war, wegen des Vorwurfs der Falschaussage. Und er ist dann rechtskräftig freigesprochen worden in zweiter Instanz, genau zu dieser Aussage nämlich, weil da nämlich das Wort Ja vorgekommen ist in den Ohren der Richter am Oberlandesgericht Wien, und zwar hat er mit diesem Ja, das man da am Beginn kurz gehört hat, die gestellte Frage richtig und vollständig beantwortet, und damit war die Sache vom Tisch. Wir haben es dann vorgespielt, weil wir jeder und jedem gerne die Möglichkeit geben würden, sich selber ein Urteil, wenn man so möchte, zu bilden, wie umfassend dieses Ja tatsächlich gewesen ist. Mhm. Wahrscheinlich zumindest darüber diskutieren.
Na gut, also da hat er ja, dieses Problem ist vom Tisch, aber er hat ja noch ein anderes. Ich würde gern von dir wissen, hast du ungefähr eine Vorstellung davon, wie oft du den Namen Sebastian Kurz in deinem Leben schon geschrieben hast? Und kannst du uns sagen, was noch eigentlich offen ist?
Also wie oft ich den Namen schon geschrieben habe, das kann man, glaube ich, seriös nicht beantworten, aber völlige Transparenz an dieser Stelle, mich trifft die Frage nicht ganz unvorbereitet. Ich habe irgendwie aus der Vorbereitung für den heutigen Abend damit gerechnet, dass ich sie beantworten werde müssen in irgendeiner Form. Und ich habe Folgendes gemacht, ich habe in der Komplettdatenbank der Austria Presseagentur den Namen Sebastian Kurz eingegeben und meinen Namen und beide gemeinsam gesucht. Und ich kann berichten, dass es von 2011, da ist der erste sozusagen gemeinsame Artikel, bis heute 255 Beiträge gibt. Die allermeisten davon werden wahrscheinlich so sein, dass mein Name der Autorenname ist. Das hat mir insofern zu denken gegeben, weil so ein Arbeitsjahr mit einer 5-Tage-Woche hat so um die 260 Tage. Was heißen würde, ich hätte quasi ein Arbeitsjahr mit Sebastian Kurz verbracht. Ganz stimmt's nicht, da sind wahrscheinlich auch Doppelzählungen drinnen von Dingen, die im Print erschienen sind und dann ein paar Tage später online. Aber es ist schon ziemlich viel, und ich glaube, der interessante Punkt ist, dass von diesen 255 238 seit dem Jahr 2019 erschienen sind. Und das ist eigentlich genau der Zeitraum, über den wir heute sprechen werden. 2019 ist das Jahr, in dem dieses riesige Ermittlungsverfahren losgegangen ist, das alles losgetreten hat in der Folge und bis heute reicht.
Herr Ortner, würden Sie sagen, dass die Ermittlung Kurz so eine ganz normale Ermittlung ist, die Ihre Behörde führt? Weil ich habe das Gefühl, da ist es schon ordentlich mit harten Bandagen zugegangen, wo es auch immer wieder zu Unstimmigkeiten zwischen der Behörde und dem Beschuldigten im Akt kam. Kurz greift die Behörde gern an, er tut es auch öffentlich. Er findet ja auch, sagt er, dass es einer Behörde gut tut, wenn man sie kritisiert. Er hat einmal in diesem Zusammenhang sogar gesagt, dass es auch der katholischen Kirche gut getan hat, dass sie für Kindesmissbrauch kritisiert worden ist. Also haben Sie sowas schon einmal erlebt? Wie geht man als Ermittler mit so einem Dauerfeuer um? Oder muss man halt sagen, na gut, wenn man mit Politikern zu tun hat, dann greifen die halt zu politischen Mitteln und die sind halt manchmal auch eher ein bisschen derb?
Danke für die Frage.
Gerne.
Als Mediensprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und dementsprechend im Umgang mit Medien erfahrener und trainierter Justizmitarbeiter zücke ich mich jetzt gleich mal weg und mache eine kleine Themenverfehlung. Also danke für die Einladung.
Sie lernen von den Politikern, mit denen Sie zu tun haben.
Nein, das nicht, aber danke für die Einladung. Und was ich voranstellen möchte, ist diese ganze Veranstaltung läuft unter 55 Jahre Profil. Also wir sind da quasi Teil einer Geburtstagsparty.
Ja, Riesenparty.
Extra nicht das Wort Sause verwendet, sondern Party. Und ich freue mich, dass ich als WKStA-Sprecher hier bin und quasi die Geburtstagswünsche der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.
Danke, wir freuen uns
Profil
sehr.
Übermitteln
danke,
darf,
danke, danke.
Weil wir ja, also wir sind ja jung, uns gibt es seit 2009 als KStA, seit 2011 als WKStA. Ihr seid 55 Jahre alt, ihr seid quasi die Boomer im Raum. Und freut mich sehr, dass ich hier sein kann, weil unsere Geschäfte ja so fern voneinander nicht sind. Ihr seid jetzt die Aufdecker, wir sind die Aufklärer.
Aber wir gehen euch schon auf die Nerven auch, oder?
Nein.
Nie?
Also das kann ich total verneinen, das kann ich ganz vehement verneinen. Sie gehen uns nicht auf die Nerven. Und jetzt zurück zur Frage, die ich mir natürlich auch gemerkt habe. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft führt immer so um die 200 Verfahren. Mhm. Damit ein Verfahren bei uns aufpoppt, muss es entweder ein Wirtschaftskriminalfall sein, wo der Schaden 5 Millionen Euro übersteigt, das ist schon viel Geld, oder es muss ein Korruptionsverfahren sein, wo die, salopp gesagt, die Schmiergelder, technisch gesprochen, die Vorteile, die gewährt werden, 3.000 Euro übersteigen. Das heißt, unsere Verfahren sind ohnehin an und für sich schon relativ groß. Von diesen 200 Verfahren sind wiederum 40% nochmal als Großverfahren klassifiziert. Das heißt, vom Schäden im 2- bis 3-stelligen Millionenbereich. Wir haben Opfer von bis zu zigtausend Opfern in einem Verfahren, bis zu hunderte Beschuldigte, Angezeigte in einem Verfahren, hochkomplexe Materien, internationale Zusammenhänge. Das heißt, vom Umfang her, wenn Sie, ich habe Ihnen ein bisschen Zahlen mitgebracht, wenn wir jetzt zu diesem Verfahrenskomplex, der nach einer Insel benannt ist, zurückkommen, dann haben wir dort momentan, damit Sie eine Vorstellung kriegen, im Stammakt, aus dem natürlich die ganzen Dinge dann immer heraus bearbeitet und erledigt werden, stehen wir bei der, es ist jetzt Stand Freitag, das wird am Montag wieder anders sein, stehen wir jetzt bei der Ordnung.
Hackelt bei euch wie am Wochenende?
Ich frag nur. Nein, aber es ist am Montag sind sicher wieder neue Eingaben da, neue Eingaben zum Markt. Das heißt, Stand Freitag war es die Ordnungsnummer 5051. Ordnungsnummer heißt, das ist ein Aktenstück. Ein Aktenstück kann sein ein Zettel, ein Aktenstück kann sein ein Gutachten mit 660 Seiten und 1000 Seiten Beilagen. Ein Aktenstück kann ein Auswertungsbericht mit 4000 Seiten sein. Und das heißt, wir haben 5051 Ordnungsnummern. Im Inserat der Akte, der da schon rausgetrennt ist, stehen wir jetzt bei 5.997, das heißt bei rund 6.000 Ordnungsnummern. Das ist sicher im Umfang ein Großverfahren, das sind, wie gesagt, auch 40% aller unserer anderen Verfahren sind Großverfahren. Das heißt, vom Umfang her sind es die Dinge, mit denen wir gewohnt sind, umzugehen. Mhm. Wenn Sie mich jetzt ansprechen, was in diesem Verfahren besonders ist, es würde mir niemand glauben, wenn ich sage, das ist das Verfahren wie jedes andere auch.
Das glaube ich Ihnen wirklich nicht.
Ja, ich würde es auch nicht behaupten. Der Umfang, das ist nicht etwas, womit wir nicht umgehen können, was nicht täglich Brot wäre. Was ein bisschen besonders wird in diesem Verfahren, ist, dass hier manche Beschuldigte, und wie gesagt, ich kommentiere keine Details dieses Verfahrens, das hat keinen Sinn und ich kommentiere vor allen Dingen auch keine Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien, die da im Mai gefallen ist, das ist so zu akzeptieren, das ist der Rechtsstaat, das ist auch so alles in Ordnung. Was für uns sicher schwierig ist in dem Verfahren, ist, dass das von der Medienarbeit der Beschuldigten her eine völlig andere Dimension ist. Das muss man sagen, ich habe den Vergleich. Also wir haben sehr interessante andere Verfahren auch, ja. Wirklich interessante Dinge.
Von denen man aber viel weniger hört, oder?
Von denen hört man weniger, würde ich gar nicht mehr sagen, weil Sie wissen ja, es gibt auch ein anderes relativ großes Verfahren, das nach einer Immobiliengruppe benannt ist.
Keine Insel.
Keine Insel dieses Mal, das ist auch bei uns. Wir haben aber, und das ist das wirklich Interessante und vielleicht das Neue für die Zuhörer, wir sind auch mittlerweile ein bisschen die Staatsanwaltschaft waren für organisierte Kriminalität im Vermögensstrafrecht.
Das ist wirklich spannend, weil ich wusste es auch nicht.
Was wussten Sie nicht? Ich weiß, aber das ist durchaus interessant und berichtenswert, weil da geht es um solche kriminelle Organisationen, die zum Beispiel Kryptoscams machen, die zum Beispiel Schockanrufe machen, sich als falsche Polizisten ausgeben. Da haben wir mittlerweile 3-4 sehr große Verfahrenskomplexe und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft steht da mitten im Leben und auch in der Gesellschaft, weil die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand von Ihnen schon mal ein SMS oder einen Schockanruf bekommen hat von einer Tätergruppe, gegen die wir gerade ermitteln, die ist sehr hoch. Ja. Also wir haben wahnsinnig viele interessante, berichtenswerte Verfahren und kommen, denke ich, damit auch mittlerweile vor und sind ein bisschen weggekommen von dem, als wären wir die Staatsanwaltschaft für diesen einen Akt.
Ja. Ja. Eine Frage noch, wie viele Leute arbeiten eigentlich auf der Wirtschaft, in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft?
Ja, wir sind so rund knapp 50 Oberstaatsanwälte und Oberstaatsanwältinnen, ungefähr ein Dutzend Wirtschaftsexperten und Expertinnen, die kommen aus der BWL, aus der Buchhaltung, aus der Kostenrechnung, aus dem Bankenbereich, aus der Steuerberatung. Dann gibt es in der Justiz eine IT-Experteneinheit, die mittlerweile beim Bundesministerium für Justiz resortiert, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mit aufgebaut hat in den letzten 10 Jahren.
Ja. Dann hätte ich noch eine Frage. Ich kriege momentan irrsinnig viele Anrufe, ob ich auch höre, dass das Verfahren gegen Sebastian Kurz dieses Jahr noch eingestellt wird. Ich höre gar nichts, weil ich habe keine Zeit, um zuzuhören. Es beschweren sich auch meine Mitarbeiter darüber. Was hören denn Sie? Also kann man irgendwie sagen, laufen da noch länger Ermittlungen oder wird es bald einmal einen Abschluss geben, in welche Richtung auch immer? Dürfen Sie dazu irgendwas sagen?
Also ich kann zu dieser Frage jetzt ein paar technische, langweilige, formale Sachen sagen. Ich kann natürlich nicht jetzt inhaltlich hier einsteigen, die Ermittlungen kommentieren oder mit irgendwelchen Beschuldigten da jetzt medial Ping-Pong spielen. Das ist mir nicht gestattet und das würde ich auch nicht tun, weil das ist nicht unsere Aufgabe.
Gut, aber dauert es noch?
Es gibt in diesem Inserate...
damit ich die Urlaubspläne anpassen kann.
Ja. Es gibt im Inserate-Teil so zwei Stränge, die sich jeweils mit einem anderen Medienhaus befassen. Und es gibt hier sehr aufwendige Sicht.
Eins heißt wie ein Land.
Ich komme nicht drauf, welches. Und es gibt, nachdem es hier Sicherstellungen bei Medienschaffenden gegeben hat, gibt es hier auch entsprechende Sichtungsverfahren. Und Sichtungsverfahren für die Leute im Publikum, die das nicht kennen, wenn eine Staatsanwaltschaft, eine Polizeieinheit bei einem Berufsgeheimnisträger, das könnte ein Anwalt sein, Wirtschaftssteuerberater oder eben Medienunternehmer, Beweise sicherstellt, dann haben die das Recht, einen Widerspruch zu erheben. Das bedeutet dann, dass alles, was sichergestellt wird, in Schachteln kommt, das wird getaped mit einem Siegelband, das schaut sehr fancy aus von der Polizei, wird dann zum Landesgericht für Strafsachen gebracht. Und dann muss ein Richter das einmal schauen, was ist das überhaupt, fordert dann die wieder, die den Widerspruch eingelegt haben, dazu auf zu bezeichnen, was ist von deinem Berufsgeheimnis umfasst. Die bezeichnen das dann, haben Fristen. Der Richter muss sich das dann anschauen, muss es aufbereiten. Das würde sie jetzt mit
also es dauert noch, mit wollen Sie mir damit sagen.
Wäre das überschaubar, aber wenn Sie im großen Bereich Daten sicherstellen, dann dauert das. Und das, für uns ist das ein Bremsfaktor, das wissen wir. Wobei man völlig außer Streit stellen, dass ihr als Berufsgeheimnisträger einen Schutz braucht und dass der in Ordnung ist. Man könnte darüber diskutieren, ob das normal ist, wenn das gesetzlich vorgegeben ist, dass man bei einer großen Ermittlung im Sichtungsverfahren sofort einmal 3 Jahre einfach einmal drinnen hängt, ohne überhaupt zu wissen, was da drinnen ist. Aber hab jetzt so lange geredet, dass man jetzt die Frage
nicht mehr wissen, oder? Das macht nichts. Ich nehme daraus mit, wenn mir wer das nächste Mal anruft und fragt, ob das Verfahren bald abgeschlossen ist. Ich weiß aus todsicherer Quelle, nein, es dauert noch. Gut, ein zweiter Elefant im Raum, den wir auch sofort aufs Tapet bringen. Es geht um Inseratenkorruption und jetzt sind wir zufälligerweise ein Medium, das auch von Inseraten lebt, zumindest teilweise. Jakob, das ist ja dein absolutes Spezialgebiet. Jetzt möchte ich wissen, sind wir wirklich alle korrumpierbar, wie manche behaupten, oder alle Huren außer Richie Schmidt, wie HC Strache in Ibiza von sich gegeben hat? Wie sind wir so?
Na, so würde ich es nicht bezeichnen. Natürlich wird mit Inseraten viel Schindluder getrieben. Das ist ja auch medienöffentlich bekannt. Es gab einen Ex-Kanzler Werner Faymann, der als Inseratenkanzler...
Aber kurze Frage, hören uns alle gut? Passt.
Ex-Kanzler Werner Faymann, dem ist der Ruf vorausgeheilt, ein Inseratenkanzler zu sein. Ein anderer Ex-Kanzler, Sebastian Kurz, der hat Ermittlungen wegen Inseraten am Hals, die noch laufen, wie wir jetzt gehört haben. Aber ich möchte schon auch hier betonen, dass nicht jedes Inserat in dieser Republik von öffentlicher Seite ein Korruptionsfall ist. Ja. Also bringt gerne ein Beispiel, Bildungsministerium, die haben gerade einen massiven Lehrkräftemangel. Es wäre völlig absurd, dem Bildungsministerium zu verbieten, jetzt mit ihrer Initiative Klasse Job, um Lehrkräfte, um Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger zu kämpfen, für so einen wichtigen Job in unserer Gesellschaft. Aber, und das ist, glaube ich, das große Thema und das Problem, das wir in Österreich haben, die großen, und es sind wirklich riesige Anzeigenetats, die Bundesregierung, die Landesregierungen, auch öffentliche Unternehmen wie ÖBB, Verbund verwalten, die werden sehr oft und sehr entscheidend von politischen Büros, Kabinetten in den Ministerien, also den engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regierungspolitiker verwaltet. Teilweise entscheiden die auch, wie groß diese Etats sind und vor allem ohne nachvollziehbare Kriterien, wer kriegt wie viel. Und da ist natürlich dem Machtmissbrauch Tür und Tor geöffnet, indem ich dann als aufstrebender Politiker sage, die reichweitenstarken Medien, die kriegen ein bisschen mehr Inserate vielleicht. Und wer kritisch über mich berichtet, dem könnte man ja das Anzeigenbudget kürzen. Also es wird als Druckmittel verwendet. Wobei, auch dazu gesagt, ist ja auch medienöffentlich bekannt, es ist nicht nur eine Einbahnstraße, es soll ja auch mächtige Verleger geben, die schon mal den Spieß umgedreht haben und gesagt haben, wer positive Berichterstattung will oder wer nicht runtergeschrieben werden will, soll tunlichst Inserate bei uns schalten, denn sonst drehen wir auf. Ist auch schon vorgekommen.
Ja, ich habe sowas auch schon gehört, weil manche Leute nehmen das dann auf, wenn sie solche Anrufe kriegen. Gut, es ist ja wunderbar, dass ihr so gut ermittelt gegen die Inseratenkorruption. Euch hilft ja auch was und das ist das Milliardenbudgetloch im Staatshaushalt. Die Ausgaben für Inserate wurden massiv gekürzt. Und manche Medien haben sich unglaublich drüber aufgebuddelt. Eins heißt wie ein Land. Profil ist davon nicht so betroffen, weil als Politikmagazin, wo wir regelmäßig recht kritisch über die Politik schreiben, sind die Inserate jetzt eh nicht so ausführlich. Marina, also wir haben mehr Kunden in der Privatwirtschaft, aber sag einmal, Marina, du bist Wirtschaftschefin, wie ist denn das da? Hast du schon mal erlebt, dass wer offen droht, Geld wegzunehmen oder versucht, Berichterstattung so unter Druck zu setzen? Gibt's da, hast du da so ein Highlight?
In der Direktheit und in der Dreistheit habe ich das tatsächlich nur einmal erlebt. Nicht bei Profil, das war damals beim Biber-Magazin und das war auch kein Unternehmen, das war eine Partei. Damals die stimmenstärkste Partei. Wir hatten ein Interview mit ihrem Spitzenkandidaten und es ging um eine Interviewautorisierung. Der Pressesprecher ist im Nachhinein draufgekommen, dass ein Satz besonders problematisch ist und wollte ihn weghaben. Wir haben damals gesagt, wir streichen ihn nicht. Und ich kann mich überhaupt nicht mehr an diesen Satz erinnern, aber ich erinnere mich sehr genau an das Gespräch mit dem Pressesprecher, der mir sehr forsch und dreist erklärt hat, dass seine Partei und überhaupt die ganze Stadt Wien ganz viel Geld in mein Magazin schaltet.
Jetzt kann ich mir gar nicht vorstellen, welche Partei das war.
Wir wollen hier niemanden outcallen, aber dass es doch in unser aller Sinne ist, wenn das so bleibt. Und ich habe ihn dann gefragt, ob das jetzt on the record war oder off the record. Und die Diskussion war dann ehrlicherweise beendet. Aber Unternehmen kommunizieren ganz anders als Parteien. Also am liebsten nicht mit Journalisten, außer sie müssen. Und der Druck passiert dann, glaube ich, eher in der Ebene drüber. Also das musst du dann die Frage beantworten.
Ich hebe einfach nicht ab.
Die Hinweise sind dann ein bisschen subtiler. Also da wird man dann darauf hingewiesen, dass wenn irgendetwas nicht stimmt an den Zahlen, dass man sich vorbehält, rechtliche Schritte einzuleiten. Woher haben Sie denn das? Also Sie wollen dann auch unbedingt wissen, woher man die Information hat, damit man dann vielleicht auf Maulwurfjagd gehen kann. Das sind dann eher so die subtileren Mittel.
Das ist ein wunderbarer Zeitpunkt für eine Werbeeinschaltung. Und zwar ist es so, dass uns die allerliebsten Kunden ja eh Sie sind. Wir haben auch ein wunderbares Profilangebot zum Black Friday. Draußen steht dann so ein Aufsteller, da kann man den QR-Code scannen und dann kriegt man das gleich. Und ich habe auch eine Kollegin, die da stehen wird und sie abfangen wird. Nein, ganz im Ernst, unabhängiger Journalismus finanziert sich dadurch, dass Menschen wie Sie uns unterstützen. Und das ist sozusagen für uns auch die beste Absicherung, dass wir nicht in irgendeiner Art und Weise erpressbar werden oder abhängig werden. Also je kleinteiliger und je diversifizierter, wie heißt das im Casting?
Diversifikation.
Diversifikation, desto besser ist es, weil sonst geht es uns wie mit dem russischen Gas und das will wirklich niemand. Gut, Stefan, jedes Medium, das sich ernst nimmt, das hat ein Redaktionsstatut und du bist zufälligerweise Redakteurssprecher. Das Redaktionsstatut bietet ein bisschen die Mauer zwischen Redaktion und Verkauf. Ich hätte gern, kannst du ein bisschen erklären, was da so der Unterschied ist zu manchen anderen Medien und warum nicht alle gleich sind und warum es doch Unterschiede gibt?
Ganz grundsätzlich, glaube ich, muss man sich vergegenwärtigen, dass eine Redaktion in einem Medienunternehmen etwas anderes ist als eine normale Abteilung in einem normalen Unternehmen. Wir haben es jetzt auch schon diskutiert. Unabhängige Inhalte sind die Basis für echten Qualitätsjournalismus. Ohne das geht es nicht. Das wissen auch Medienunternehmen, die Journalismus ernst nehmen. Und deshalb gibt es zwischen dem Teil, der diese Inhalte erstellt, der Redaktion, und dem Rest des Unternehmens eine Art interne Verfassung. Das ist in unserem Fall heißt es Redakteursstatut. Da sind Dinge drin festgelegt, die manchmal sehr ins Detail gehen, welche Rechte die Redaktion hat, welche Rechte die Geschäftsführung hat. Und generell sozusagen schwebt da der Gedanke drin, dass größtmögliche Unabhängigkeit herrschen soll. Bei uns wacht da seitens der Redaktion ein dreiköpfiges Gremium drüber, das immer für 4 Jahre gewählt wird. Und wir schauen seitens der Redaktion drauf, dass dieses Statut und dieser Unabhängigkeitsgedanke eingehalten wird. Und haben aber schon, ich glaube, das kann ich auch für meine Kolleginnen und Kollegen im Gremium sprechen, den Eindruck, dass bei uns auch alle anderen Seiten sozusagen wissen, dass das eben ein großer Wert ist, den wir da haben. Unabhängigkeit heißt, und um auf das Thema Inserate auch wieder ein bisschen zurückzukommen, Unabhängigkeit heißt, dass die Redaktion immer auch unabhängig ist vom Anzeigenverkauf im selben Medienunternehmen.
Ja. Deswegen sitzen die auch woanders, wir haben sie eh gern. Aber man soll gar nicht so viel mitkriegen, was die anderen tun. Herr Ortner, jetzt gibt es ja auch Medien, die das nicht so ernst nehmen. Hinter Express zum Beispiel stehen ehemalige ÖVP-Mitarbeiter, Kurzvertraute und Investoren. Und uns ist aufgefallen, derzeit schaltet das Medium auch mit Geldartikel die Stimmung gegen die Justiz machen. Wie geht man denn damit um?
Wo ist Ihnen das aufgefallen?
Facebook.
Facebook? Sie sind auf Facebook.
Ich bin schon alt, älter als ich ausschaue. Hoffentlich.
Also wir...
Ich bin natürlich auch auf TikTok.
Ja, da bin ich nicht. Wir konsumieren auch Medien natürlich, selbstverständlich, und wir schauen uns und wir lesen auch querbeet ziemlich viele Zeitungen, wöchentlich, ob es Tageszeitungen sind, Wochenzeitungen, auch online. Ich habe das von Ihnen angesprochene Medium, da haben wir selbst ein bisschen gesehen, dass da jetzt wieder so ein bisschen so der Zeiger ausschlägt. Das kann ich mir mit nur so ableiten versuchen und so erklären, dass da jetzt ja ein Untersuchungsausschuss ansteht in Bälde, ein parlamentarischer. Und ich sehe da diesen Versuch, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft reinzuziehen.
Wir reden vom Fall Pilnacek, der ist aber eigentlich gar nicht Ihr Bier, oder?
Ja, richtig. Es ist nämlich, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte und hat keinen Fall Pilnacek. Das hatten wir auch nie, sondern es gab Verfahren dort, die wurden von der Staatsanwaltschaft Innsbruck, war das, geführt. Mhm. Wir selbst hatten ein Verfahren, wo wir prüfen mussten, ob Kriminalbeamte in Niederösterreich lege artis gearbeitet haben oder ob die sich eines Amtsmissbrauchs schuldig gemacht haben. Die Prüfung ist abgeschlossen, das Verfahren wurde eingestellt. Die sehr detaillierte Begründung der Einstellung ist im Internet in den Edikten abzurufen. Und wir haben einen zweiten Fall, da geht es gegen unbekannte Täter, die im Verdacht stehen, sie hätten den Herrn Sektionschef versucht zu einem Amtsmissbrauch zu bestimmen. Das war dieses ja. Tape, das alle kennen. Also das ist dann unsere Verfahren. Da gibt es kein Pilner-Check-Verfahren. Und man versucht, uns da mit reinzuziehen, merken wir. Es gibt ja da diese Battle von Buchautoren, sagt man Namen, ich weiß nicht, ob man das... Es gibt ja zwei Bücher zu dem Thema. Auch da haben wir eigentlich nichts dazu zu sagen, weil wir eben dieses Verfahren nicht haben. Und ich kann es mir eben nur so erklären, dass da jetzt irgendwie wieder ein bisschen so Atmosphäre und Stimmung gemacht wird für diesen Ausschuss. Ich kann nichts anderes tun, als Aufklärungsarbeit zu leisten und eben jedes Mal, wenn ich gefragt werde, einfach so zu informieren und aufzuklären, dass wir kein Pilner-Check-Verfahren hatten, mehr kann ich nicht tun. Ja.
Vielleicht merkt sich's irgendwann mehr. Gut, auf der anderen Seite, es galt ja schon auch lange als Tabu, die Justiz zu kritisieren. Ja, also wir, nicht wir zwei, aber Ihre Behörde und ich, wir haben ja auch einen ordentlichen Köch ausgefochten, haben uns dann ausgesöhnt. Aber so ganz prinzipiell, wie kritikfähig ist denn die Justiz und wie viel braucht sie das auch? Weil jetzt hat man schon gesehen, es hat ja auch einen justizinternen Streit gegeben, funktionieren ja die Selbstreinigungskräfte noch gut genug? Also wie würden Sie das derzeit beurteilen? Weil das ist auch immer wieder diskutiert und man sagt, die darf man gar nicht kritisieren, aber... Darf man sie kritisieren?
Nein, das ist einer dieser Narrative, der da so durch den medialen Äther geistert. Du darfst die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht kritisieren. Jetzt googeln Sie uns mal und ich könnte Ihnen da 3-4 Medien sagen. Es ist keine Rede, dass man uns nicht kritisieren darf. Ja. Also wir werden ständig kritisiert. Es ist auf der Metaebene für uns alle wichtig, dass auch die Akteure des Rechtsstaats nicht kritisiert werden dürfen für das, wie sie arbeiten, was sie tun. Für uns fängt das Problem dort an, wenn uns es ist immer eine Handvoll Publikationen. Du kannst ja nicht sagen, dass das generell in allen Medien so ist. Wenn Unterstellungen kommen, wenn Artikel kommen, die Möglichkeit den Lesern bieten, die falschen Schlüsse zu ziehen. Es wird ja in der Regel, wenn habe ich gelernt, also ich versuche in die Welt auch ein bisschen durch eure Augen als Medienschaffende zu sehen, bei Litigation, PR und so, es schreibt ja kaum jemand eine glatte Lüge irgendwo, weil das wäre relativ leicht, ja, sondern man schreibt einen Teil, das andere lässt man weg. Das ist eine Publikation, auf die Sie mich angesprochen haben, die fragen bei uns, also früher haben die bei uns nicht angefragt, mittlerweile fragen sie anlassen, aber dann alles weg, was irgendwie entlastend wäre. Für die Fragen, die wir dort bekommen, sind ja eigentlich alle im Vorwurfston formuliert. Also wie gesagt, wir persönlich als Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, wir haben mit Kritik kein Problem. Und Sie haben die gemeinsame Vergangenheit mit Ihnen angesprochen, aber ich glaube, dass das ja ausgesprochen wurde. Und,
ja, wir haben es aufgearbeitet.
Aufgearbeitet,
ich würde sagen, jetzt geht's
aufgearbeitet
wieder.
Aufgearbeitet und ja. Es geht wieder. Wir stellen uns dem Aufarbeiten auch immer gern. Natürlich endet meine Möglichkeit des Aufarbeitens dort, wo davor halt einfach ein Irgendwas ist. Ne? Und dann muss ich halt zum Beispiel hergehen, so wie gestern, oder eine Presseaussendung mit einer Richtigstellung machen zu einem sehr auflagenstarken Blatt. Tut mir selbst sehr weh.
Das klingt, das auflagenstarke Blatt heißt wie ein Schmuck.
Ja. Kopfschmuck.
Kopfschmuck sogar.
Okay, aber das kann man halt so nicht stehen lassen. Das ist, wir stellen uns gern jeder Debatte und Kritik muss möglich sein und muss erlaubt sein. Und ich glaube, dass da justizweit ein bisschen ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat und dass sie die Justiz im Allgemeinen und auch die Gerichte da viel mehr eröffnen auch für die Debatte. Es muss halt alles, was dir vorgeworfen wird, halt im erwiderungsfähigen Raum bleiben. Ne? Und das auch unmittelbar in der Faktenlage hilft da halt schon immer. Ne?
Also an dieser Stelle auch danke, dass Sie da sind. Die längste Zeit haben wir als Journalisten die Erfahrung mit der WKStA gehabt, dass schon wer ans Telefon geht, aber dann sagt, ich sag nichts und wieder auflegt. Also wir finden das super, dass sich das ein bisschen ändert.
Aber ich sage ja auch oft nichts.
Ja, aber so lieb.
Okay.
Gut, kommen wir zu einem anderen Protagonisten aus diesem fantastischen Ermittlungsakt, Thomas Schmidt. Wir hatten, also Profil hat traditionell eine Mensch des Jahres-Ausgabe. Dieses Jahr lassen wir es aus, aufgrund zu weniger ehrwürdiger Personen. Ist uns nicht so richtig mehr eingefallen. Aber auch einmal war Thomas Schmidt Mensch des Jahres beziehungsweise sein Handy. Ja? Weil da sind wirklich ganz fantastische Chats drauf. Ein Best-of gibt's noch.
Und es gibt auch Dinge, die man nicht vergessen sollte. Stefan, du, wo ist dieser Thomas Schmidt jetzt eigentlich und was macht er? Und findest du, dass er ein guter Kronzeuge ist?
Also ich finde, er ist ein extrem effizienter Kronzeuge. Er hat noch kein einziges Mal als Kronzeuge vor Gericht ausgesagt. Und trotzdem sind drei Dinge eigentlich so erledigt, wie er es angegeben und angestoßen hat, nämlich diversionell. Diversion ist eine Beendigung ohne Verurteilung, aber so, dass die Beschuldigten bis zu einem gewissen Grad Verantwortung übernehmen. In einem Punkt muss man sagen, ist es jetzt wieder offen. Das ist die Causa Wöginger, wo ja noch offen ist, ob es bei der Diversion bleibt.
Kannst du kurz sagen, um was es da ging? Ja, Vielleicht hat nicht jeder mitgekriegt, was der ÖVP-Klubobmann tut oder nicht tut.
In der Causa Wöginger ging es um den Vorwurf eines eben möglicherweise strafrechtlich relevanten Postendeals, also quasi eine Intervention in einer Postenbesetzung im Finanzbereich. Und ja, das war vor einigen Wochen in Oberösterreich ganz kurz vor Gericht. Dann haben alle plötzlich Verantwortung übernommen. Und
obwohl sie vorher nichts damit zu tun hatten.
Ja, ja. Und vom Gericht ein Diversionsangebot bekommen, haben das rasch angenommen. Und auch entsprechende Geldbußen, ich glaube sogar auch schon geleistet. Jetzt wird das trotzdem noch einmal überprüft auf Geheiß vom Justizministerium und Oberstaatsanwaltschaft in dem Fall. Worauf ich noch hinaus wollte, also Sie haben schon gehört, da gibt's Geldbußen bei diesen Diversionen. Und das, was von diesen drei Thomas-Schmidt-Fällen bis jetzt zusammengekommen ist, wenn es bei Wöginger so bleibt, das wären so um die 170.000 Euro an Geldbußen und Rückzahlungen. Und Thomas Schmidt selber hat für seine eigene, wenn man so will, die Version als Kronzeuge und so für eine Art Teilschadensgutmachung auch 260.000 Euro abgeliefert. Also
wir stopfen so das Budgetloch.
Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil es schon Aufwände auch gibt. Aber ganz sozusagen kostenfrei kommt der Kronzeugenstatus dann auch nicht daher, abgesehen davon, dass wir natürlich in Zukunft vielleicht auch noch mit Schadenersatzklagen rechnen wir müssen.
Ja, spannend. Herr Ortner, Thomas Schmidt, das ist ja schon ein Typ, der war auch selbst im Zentrum der Macht. Ich wollte nicht Typ sagen. Hat sich massiv bereichert. Also sagen wir mal so ein lupenreiner Gurda, wie wir in Oberösterreich sagen, oder Sie in Halbniederösterreich, ist er auch nicht. Also Unschuldslamm eher nicht. Wie geht man denn mit diesem Spannungsfeld um, dass man einerseits so jemanden ja dann vielleicht auch braucht, aber sagen wir mal als Jurist doch ein wenig Vorbehalte haben könnte?
Ja, ein Gurda ist keine strafrechtliche Kategorie, mal per se.
Antwort eines Juristen.
Das Kronzeugenrechtsinstitut, das ist in unserer Rechtsordnung relativ neu. Es kommt eigentlich aus Großbritannien. Und ich habe diesen Witz schon einmal gemacht, aber ich kann ihn mir nochmal aufwärmen.
One-Hit-Pony.
One-Hit-Pony. In der Regel sagen nämlich Kronzeugen für die Krone aus und nicht gegen die Krone.
Ja.
Und
haha, der war nicht schlecht. Sicker Witz.
Und in Kontinentaleuropa war so die große Stunde des Kronzeugen, waren die Maxi-Prozesse in Palermo der 80er Jahre.
Da war ich noch nicht auf der Welt.
Ich schon, habe aber davon auch nicht so wahnsinnig viel mitbekommen, im Kindergarten damals. Die Idee beim Kronzeugen ist, dass du hast eine Tätergruppe, die mutmaßlich eine gewisse Art von Kriminalität begeht, die völlig im Dunkeln liegt. Und die Italiener hatten das damals mit der Cosa Nostra. Und jede Kriminalitätsform hat die Art und Weise, wie du sie am besten bekämpfst. Ja. Suchtmittel zum Beispiel, klassischer Scheinkauf, sie gehen zu dem hin, er sagt White or Brown, sie sagen Police und dann ist das erledigt. Von den Italienern und der Bekämpfung der organisierten Kriminalität sind diese Kronzeugensachen rübergeschwappt auf Korruptionsdelikte, weil sie dort auch eben funktionieren. Beim Korruptionsdelikt, der Korruptionsdelikt passiert ja immer heimlich. Da schaut nie wer zu dabei. Der eine gibt, der andere nimmt, beide sind strafbar, zugeschaut hat niemand. Wenn Korruptionsvorwürfe, wenn das systemisch ist, dann brauchst du einfach Instrumente, etwa jemanden, der from the inside, wenn man so will, der sagt, okay, so und so war das, ich packe aus, ich will ins Reine kommen. Und die Italiener haben ja da sogar einen eigenen Begriff dafür, Banditi, haben die genannt, die Büßenden, ja, die quasi mit sich ins Reine kommen wollen und dann aussagen.
Ja, katholisches Land.
Wie wir. Und... Und dementsprechend ist die Frage, ob jemand Grundsage werden darf oder nicht, die muss man immer vom Moralischen losgelöst sehen. Das ist doch keine Kategorie. Es liegt ja in der Natur der Sache, dass der Grundzeuge auch selbst etwas zugibt und auch selbst etwas falsch gemacht hat. Sonst wäre er ja nur ein Zeuge. Sonst hätte er ja nicht den Benefit, dass er eben eine wie bei uns eine Diversion bekommt. Das ist bei uns ja nicht so, dass das völlig sanktionsfrei ist. 60.000 Euro, das muss man auch schon mal, erstens einmal, ja. Du musst schon mal in der Höhe sanktioniert werden. Das ist ja relativ hoch für die nicht so vertraut sind mit den Summen, um die es da in der Regel geht. Ja. Also wenn du in der Korruptionsbekämpfung State of the Art vorgehen willst, dann brauchst du eben auch solche Rechtsinstitute wie den Grundzeugen. Das muss man eben ganz wertvoll sehen.
Also im Reinen mit Thomas Schmidt. Es gibt mit Sabine Beinschab...
Habe ich das gesagt?
Nein, was klingt, als ob sie ganz okay mit ihm wären. Ja. Keine Gewissensbisse. Es gibt mit Sabine Beinschab noch eine zweite Grundzeugin. Das ist irgendwie, man fragt sich schon noch ein bisschen... Wie kommen die zu Ihnen? Werden die rekrutiert? Werfen die sich Ihnen an den Hals? Wo kriegt man so einen Grundzeugen her?
Naja,
oder eine Grundzeugin?
Lösen wir es ein bisschen vom Fall, weil, wie gesagt, ich kann diese Fälle nicht inhaltlich und hier im Detail diskutieren, darf ich auch nicht.
Ja.
Grundzeuge, mittlerweile ist es so, das haben wir auch in anderen Verfahren, dass die Leute ja Anträge stellen. Stellen einen Antrag und sagen, ich habe das und das Wissen, referieren dann, also ihre Anwälte zumeist, referieren dann, warum das den gesetzlichen Katalog, den du als Voraussetzung hast, erfüllt und beantragen das dann.
Aber wird das vorher so ein bisschen besprochen? Weil wenn ich ein Anwalt bin, ich meine, man reitet seinen Mandanten unter Umständen, wenn man sowas versucht, ja auch ein bisschen rein, oder? Weil der muss ja was zugeben und sagen, ich weiß das. Er kann sich nachher nicht mehr hinstellen und sagen... Mein Name ist Hase.
Er kann sich nachher hinstellen und alles, was er vorher gesagt hat, widerrufen, das kann man immer. Das ist nochmal
so. Sehr glaubwürdig.
Naja, glaubwürdig. Er hat sich im Wesentlichen in einen Schriftsatz reingeschrieben, er hat es ja nicht einmal persönlich irgendwo so ausgesagt, natürlich. Mhm. Ne? Das sind Dinge, die muss man eigentlich die Verteidiger fragen. Ein Verteidiger muss das abwägen können. Wie hoch ist mein Risiko? Wie ist die Beweislage? Will ich es überhaupt? Das ist ja, Sie können ja das vom Grundzeugen auf die Diversion auch umlegen. Bei der Diversion kann man, glaube ich, im Sommer ja auch eine Diversion aus diesem Verfahrenskomplex rausgehabt, das Landesgericht für Strafsachen Wien gemacht hat. Wenn jemand sagt, okay, das ist es, ich übernehme die Verantwortung, ich zahle eine Geldbuße, wie gesagt, das bedeutet ja nicht, dass das nichts kostet und dass das nicht eine Eingriffsintensität hat. Wie gesagt, das sind die großen Fragen der Strafverteidigung. Die müssen das mit ihren Mandanten abwägen können. Es ist aber halt mittlerweile so, dass wir haben das eben in mehreren Verfahren, wenn jemand sagt, okay, ich möchte das, stellt er den Antrag und wir prüfen das. Und wir überprüfen das auch, ob das plausibel ist, was da geschildert wird.
Also ich finde auch, dass Thomas Schmidt ein toller Zeuge ist, also auch für uns. Er hat ja sehr, sehr, sehr viel geschrieben. Und Marina und Jakob haben eine kleine Darbietung vorbereitet.
Wir sind ja auf einer Bühne, also werden wir jetzt auch ein bisschen Theater spielen. Seien Sie gnädig, wir haben nämlich nur einmal geübt.
Der erste Chat betrifft das sogenannte Beinschab Österreich Tool. Ist heute schon am Rande vorgekommen. Wir springen jetzt zeitlich in den Jänner 2017. Damals regiert noch Rot-Schwarz, also SPÖ-ÖVP. Sebastian Kurz ist schon Außenminister, aber noch nicht Kanzler. Und er wäre aber schon gern Kanzler und arbeitet intensiv an seiner Machtübernahme. Und zwei hochrangige Mitarbeiter im Finanzministerium, einerseits der Thomas Schmidt und zum anderen der Pressesprecher Johannes Frischmann, die tauschen sich per Chat aus. Und es geht eben um dieses berühmte Beinschab-Österreich-Tool, was bedeutet es kurz zusammengefasst, also man hat Umfragen lanciert, die dem Sebastian Kurz zugute gekommen sind und die wurden abgedruckt in der Tageszeitung Österreich.
Bezahlt
haben soll das angeblich das Finanzministerium und alle, die in dieser Causa involviert sind, bestreiten sämtliche Vorwürfe. So, und jetzt der Chat. Der Thomas Schmidt bin ich, Marina Deltschewa ist Johannes Frischmann. Thomas Schmidt. So mag ich meinen Frischi. Gute Arbeit.
Der Beinschab habe ich gestern noch angesagt, was sie im Interview sagen soll.
So weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Geniales Investment. Und Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das.
Bin nur froh, dass er keine HBM-Zahlen gebracht hat.
Da jetzt kurz zur Erklärung. HBM, das steht wohl für Herr Bundesminister. Gemeint ist der damalige Finanzminister Schelling, für den Frischmann damals sprach. Und damit Sie wissen, an dem Tag ist dann auch in Österreich tatsächlich eine Umfrage erschienen mit der Headline, VP würde von Kurzwechsel profitieren.
Da schaltet sich dann auch kurz Sebastian Kurz ein, der sagt, danke für Österreich heute. Wollen Sie noch was hören?
Nee. Zwei hätten wir noch.
Ja. Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Es ist März 2019 und Sebastian Kurz ist da schon Bundeskanzler. Er regiert zusammen mit der FPÖ und offenbar behagt ihm nicht so ganz, wie die katholische Kirche sich zum damaligen Asylkurs der Bundesregierung geäußert hat. Es gab damals Kritik vom Kardinal Christoph Schönborn und vom Generalsekretär der österreichischen Bischofskonferenz, Peter Schipka, am Asylkurs der Regierung. Und im Zuge dessen gab es ein Treffen zwischen Thomas Schmidt und dem Generalsekretär Schipka. Jetzt hast du den Schmidt schon so gut vorgetragen.
Darf ich nochmal?
Ja.
Super.
Und ich bin jetzt einmal Kanzlerin, ganz kurz. Aus dem Chat kommt übrigens der berühmteste Satz in dieser Causa. Freue mich schon drauf.
Also Thomas Schmidt. Heute ist die Kirche bei uns. Schipka kommt um 16 Uhr. Wir werden Ihnen ordentliches Package mitgeben. Im Rahmen eines Steuerprivilegien-Check aller Gruppen in der Republik wird für das BMF, also das Finanzministerium, Anmerkung, auch die Kirche massiv hinterfragt. Alle sind gleich. Dann gehen wir unsere Liste durch. LG Thomas.
Sebastian Kurz. Ja, super. Bitte Vollgas geben.
Yeah, das taugt mir voll. Also Schipka war fertig. Steuerprivilegien müssen gestrichen werden, Förderungen gekürzt und bei Kultus und Denkmal Pflege wesentliche Beiträge. Heimopfergesetz werden wir tackeln. Er war zunächst rot, dann blass, dann zittrig. Er bot mir Schnaps an, den ich in der Fastenzeit ablehnte. Weil Fastenzeit. Waren aber freundlich und sachlich.
Super, danke vielmals, du Aufsichtsratssammler. Smiley.
Kuss-Emoji. Noch ein Kuss-Emoji. Das ist dort mein Hauptberuf. Bitte mach mich nicht zu einem Vorstand ohne Mandate. Das wäre ja wie ein Wiener Stadtrat ohne Portfolio.
Sebastian Kurz, kriegst eh alles, was du willst. Drei Kuss-Emojis.
Ich bin so glücklich, Smiley. Ich liebe meinen Kanzler.
Einer geht noch.
Einer geht noch, ja.
Einen haben wir noch. Und der ist jetzt zufälligerweise ganz aktuell, brandaktuell. Es geht nämlich um den Manfred Juratzka, früherer ÖVP-Wien-Chef. Der ist dieser Tage wieder in den Schlagzeilen, weil er zum zweiten Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien bestellt wurde. Es gab keine Ausschreibung. Das sorgt für Kritik und Irritation. Die Argumentation ist, der zweite Geschäftsführer kann die Wirtschaftsagentur nicht alleine nach außen vertreten, denn das macht der erste Geschäftsführer. Jetzt gibt's öffentlich die Frage, warum es dann einen zweiten braucht. Wie auch immer, das können wir jetzt hier heute nicht klären. Manfred Juratzka war auch im März 2018 damals eben schon türkisblau, im Rennen um öffentliche Jobs. Und einer, das ist einer von vielen Chats, wo es halt um Posteninterventionen geht. Ich habe mir jetzt schon die Rolle des Thomas Schmidt sehr gewöhnt, bin wieder der Schmidt und Marina Deltschewa ist in dem Fall Gernot Blümel. Also, Thomas Schmidt schreibt, kannst du mir bitte die Nummer von Juratska geben? Wegen Job. Wir rufen ihn an, um herauszufinden, was er kann. Monopolverwaltung oder eben Buchhaltungsagentur. Achtung, Unvereinbarkeitsgesetz.
Ich schicke die Nummer. Danke, bitte sei lieb zu ihm. Smiley.
Ich bin nur zu dir lieb. Kuss-Emoji. Dankeschön.
Stefan, was war eigentlich dein Lieblingschat? Hast du einen?
Es waren so viele gute, aber die waren da schon, also der mit so weit wie wir bin ich noch nie gegangen, der hat irgendwie eine tiefe lyrische Note, der ich nicht vorbeikomme. Kurz kann jetzt Geld scheißen, ist das Gegenstück gewesen wahrscheinlich, aber.
Ja, Ordner, das ist ja ein bisschen interessant. Meine Kollegen, die zitieren da aus Chats und Aktenstücken. Wir wissen ja, woher wir die haben, aber ganz prinzipiell kann man eigentlich bei Ihnen anrufen und sowas bei Ihnen bestellen. Weil das glauben manche Leute.
Nein.
Leider, sage ich.
Nein, leider. Na, unsere Medienarbeit ist sehr streng geregelt. Wir haben als allererstes Prinzip immer den Schutz der Ermittlungen, das leuchtet jedem ein. Ja. Also wir sind nicht bei Kottern ermittelt, dass wir jetzt eine Presseerzählung machen, wir machen morgen eine Hausdurchsuchung an der Adresse so und so.
Kottern hat sowas gemacht, ich habe ihn für sehr professionell gehalten.
Ich vergleiche ihn gerade mit Polizisten, die ich kenne. Nein, wir wechseln das Thema. Wir haben sehr strenge Regeln. Also wir müssen einerseits müssen wir die Ermittlung per se schützen und dann kommen schon die anderen, die Stakeholder, wenn man so will, in ihrer Sprache, in unserer Sprache, die Parteien, personenbezogene Daten schützen, Datenschutz, Privatsphäre der Betroffenen, sowohl der Beschuldigten als auch der Opfer. Das sind so unsere Vorfilter als Mediensprecher. Das ist nicht jetzt Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft spezifisch, das ist quasi für alle Mediensprecher in der Justiz so. Zuerst immer Schutz des Verfahrens, dann Schutz der Parteien und das, was man nach diesen Filtern noch sagen kann, das gibt man dann weiter. Das kann nie irgendwelche Bestandteile von Akten umfassen. Das ist absolut ausgeschlossen, dass von uns jemand da etwas rausgibt.
Was glauben Sie eigentlich, woher wir unsere Akten haben?
Da gibt es ein wunderbares Lied von Willi Resetarits, Sie will es gar nicht wissen. Weil für mich relevant ist, dass ich ausschließen kann, dass das von uns kommt. Und die Menschen müssen sich gewisse Geheimnisse lassen, glaube ich.
Ja, glaube ich ja. Du Jakob, Österreich hat ja bekanntlich kein historisches Gedächtnis. Kannst du dich erinnern, wie hat dieser ganze Wahnsinn zu diesem Irrsinnsakt überhaupt angefangen? Und glaubst du, könnte das noch einmal passieren?
Es gibt zwei relevante Termine. Das erste ist einmal natürlich das Ibiza-Video, das im Mai 2019 das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Sehr bekannt, was der Heinz-Christian Strache da über einen großen Glücksspielkonzern gesagt hat und wen der angeblich alle bezahlt. Und
Alle.
Und kurz danach gab es eine anonyme Anzeige, die bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingegangen ist. Und da hat ein anonymer Anzeiger, wir wissen alle nicht, wer es ist.
Wir haben alle einen Verdacht, aber wir haben es vorher besprochen, dass es medienrechtlich nicht in Ordnung wäre, darüber zu reden.
Das glaube ich auch.
Danke für den
Danke für die kostenlose Rechtsberatung. Jedenfalls hatte dieser anonyme Anzeiger offenbar sehr detaillierte Insider-Infos oder hat zumindest so getan und hat berichtet gegenüber der Ermittlungsbehörde von einem angeblichen Deal zwischen einerseits dem Glücksspielkonzern Novomatic und andererseits der Freiheitlichen Partei. Was wäre angeblich Gegenstand dieses Deals gewesen? Dazu muss man wissen, dass zu diesem Zeitpunkt die Novomatic einer von drei von den drei größten Eigentümern der Casinos Austria AG war, also der Casag, dem größten Glücksspielunternehmen in Österreich, zu dem auch die Lotterien gehören und die einzige Online-Glücksspiellizenz. Und da gab es eben im Wesentlichen drei Eigentümer neben ein paar Kleinaktionären, die tschechische Saska-Gruppe, die Novomatic und die Republik Österreich. Gut, dass die tschechische Saska-Gruppe einen loyalen Manager dort in den Vorstand schickt, ist klar. Dass die Republik Österreich mit der Bettina Glatz-Kremsner eine ÖVPlerin schickt, war irgendwie auch vorbestimmt, beziehungsweise offenbar in den Koalitionsverhandlungen mit in Türkisblau so auspaktiert. Und dann blieb noch der Vorstandsposten, den die Novomatic besetzen konnte. Und da fiel die Wahl auf den bisher im Glücksspielbereich nicht besonders bewanderten Peter Siedlow, der FPÖ-Bezirksrat war zuvor. Und da ist sozusagen die Frage aufgekommen, warum einer der drei größten Glücksspielkonzerne der Welt, die Novomatic, ausgerechnet diesen Mann in den Vorstandsposten entsendet. Und so, was war jetzt, wäre angeblich die Gegenleistung gewesen. Die Novomatic hat sich laut diesem anonymen Anzeigebrief erhofft, dass sie dadurch eben günstige Glücksspielgesetze bekommt. So, jetzt muss man aber wissen, dass natürlich Türkis Blau durch das Ibiza-Video nicht besonders lange im Amt war. Und es ist auch unklar, ob sie dann irgendwelche freundlichen Gesetze beschlossen hätten. Sie hatten jedenfalls keine Zeit mehr dafür und damit kam es auch nicht dazu. Aber jedenfalls Ausgangspunkt war diese anonyme Anzeige. Die hat dann die Ermittlungen in Gang gesetzt und dann gab es eigentlich bei den Spitzen der Republik Hausdurchsuchungen, unter anderem auch beim heute schon zitierten Thomas Schmidt. Und da ist man dann fündig geworden und nicht nur fündig geworden zum eigentlichen Untersuchungsgegenstand, sondern es gab ganz viel Beifang, ganz viele Chats und da sind dann zig neue Kausen daraus entstanden.
Wir haben diskutiert und waren uns dann nicht ganz sicher, die Meinungen waren unterschiedlich. Ist alles erledigt zum ursprünglichen Vorwurf?
Nein.
Ist noch was offen?
Nein, es gibt einen Formsbericht zum ursprünglichen Vorwurf.
Der ist zum Siedlow?
Zur Casag. Ja. So ein Formsbericht, okay. Der ist bei den Oberbehörden zur Prüfung.
Aber wenn mich jetzt mehr anruft und sagt, wird das bald erledigt sein, kann ich sagen, ja, aber es gibt schon einen Vorhabensbericht. Also die Ermittlungen sind abgeschlossen, ja, kann
genau,
man sagen.
Genau, genau. Aber wie lange das braucht, bis der Vorhabensbericht geprüft ist und vor allen Dingen darf ich Ihnen ja nicht sagen, was wir vorhaben.
Das finden wir dann selbst heraus, das macht gar nichts.
Aber Vorhabensbericht fertig ist schon eine gute Meldung.
Das schreiben wir morgen, Vorhabensbericht ist fertig.
Ja. Nein, das sind sie aber jetzt nicht exklusiv, das glaube ich wurde schon geschrieben.
Hat die Krone schon geschrieben?
Kurier. Glaube ich.
Ja, die Kollegen ein Stockwerk
drunter. Ibiza-Zahlen, ich hab sie viel zu wenig gelangweilt mit Zahlen. Ja.
Bitte, langweilen
schon,
Sie
wenn
uns.
Wenn wir jetzt schon bei Bericht waren.
Aber das ist nicht langweilig, das haben Sie mir zuerst schon gesagt, das ist sehr interessant.
Also Berichte, von welchen Berichten sprechen wir hier? Es gibt ein Staatsanwaltschaftsgesetz und da steht drinnen, dass Staatsanwälte, wenn sie in Verfahren, die öffentlichkeitsrelevant sind, sei es durch die betroffenen Beschuldigten, sei es aber auch durch den Vorwurf selbst, müssen Staatsanwaltschaften, bevor sie enderledigen, nennen wir das, also bevor sie Anklagen einstellen oder eine Diversion machen wollen, einen Vorhabensbericht in die Fach- und Dienstaufsicht, nennen wir das über uns, also Oberstaatsanwaltschaft Wien und Bundesministerium für Justiz schicken. Wir müssen aber auch über relevante Schritte informieren, das sind Informationsberichte. Und in diesem Verfahrenskomplex der Insel haben wir in den letzten 6 Jahren 342 Berichte geschrieben. Das ist, wenn Sie das umrechnen, wöchentlich ein Bericht. Wir haben in demselben Verfahrenskomplex hatten wir von verschiedensten der Beschuldigten dort Rechtsmittel und Rechtsbehelfe und zwar 177. Also 177 Mal hat man sich da an die Gerichte gewandt. Von diesen 177 Rechtsmitteln, Rechtsbehelfe wurden 24 obsolet oder zurückgezogen, bleiben uns über 153, die einer gerichtlichen Entscheidung zugeführt wurden. Davon wurde in 10 Fällen den Beschuldigten teilweise Folge gegeben und teilweise der Rechtsansicht der Staatsanwaltschaft. Und in 3 Fällen wurde Folge gegeben und alle 3 Fälle drehen sich um die berühmte Telefonüberwachung Fellner, die nie effektuiert wurde. Also das war damals so, dass man im Zuge einer Hausdurchsuchung auch eine Telefonüberwachung machen wollte. Und jetzt ist es der besondere Schutz für die Berufsgeheimnisträger, für die Medienschaffenden ist, wenn Sie das Telefon eines Medienschaffenden überwachen wollen, müssen Sie den Rechtsschutzbeauftragten der Justiz vorher einbinden. Das steht in der StPO. Man hat dann gemerkt, dass man diese Einbindung übersehen hat. Das Gericht hat es trotzdem bewilligt und hat gesehen, oh, das haben wir übersehen, hat einen Vermerk gemacht, das wurde übersehen, hat diese Anordnung sofort zurückgezogen und sie wurde nie umgesetzt.
Ja. Ich kenne ja keinen Journalisten, der so blöd ist, dass er auf der offenen Leitung telefoniert.
Ja, Sie kennen mehr Journalisten als ich. Ich weiß es nicht.
Also ich glaube, es wäre sinnlos gewesen.
Es wäre vielleicht sinnlos. Wir werden dann nie wissen, was dort gesprochen worden wäre, weil das nie umgesetzt wurde. Ja. Das heißt, die einzigen drei vollen Wins von 153 Versuchen waren solche, wo wir selber gesagt haben, okay, das können wir nicht tun, da haben wir was übersehen. Ja? So, was ist der Sukkus daraus? Jetzt liegt es 153 Mal bei den Gerichten, es liegt 342 Mal bei Oster und BMJ. Das ist das... Ich habe ja gesagt, von Umfang und so können wir reden, dass wir andere solche großen Verfahren auch haben. Aber wenn Sie hergehen, wie dieses Verfahren von der Fach- und Dienstaufsicht überwacht ist und praktisch im Wochentag geprüft ist, 153 Mal Gerichte befasst
wurden damit. Darf ich das fragen, werden die Berichte bestellt oder sagt die WKS, ja okay, also wir finden, jetzt gibt es was Berichtenswertes und dann schickt man es.
Wie läuft das läuft teils. Mhm. Also grundsätzlich ist einmal der eine Fall, du willst etwas erledigen, dann musst du sagen, wie du es gern machen würdest vor dem Bericht. Ja. Der andere Fall ist, du hast einen wesentlichen Verfahrensschritt geplant oder abgeschlossen, irgendwelche Zwangsmittel oder so, dann machst du es aus eigenem. Es kann aber immer auch sein, dass die Oberbehörde sagt, ja, das interessiert mich besonders, Berichtsauftrag und fragt noch nach. Das ist, alle diese Kategorien kommen hier vor. Aber wenn man der Sukkus ist, es hat in der Zweiten Republik kein Ermittlungsverfahren gegeben, das so engmaschig sowohl von den Gerichten als auch von der Dienst- und Fachaufsicht überwacht wurde. Und das ist etwas, was kein Geheimwissen ist. Das kann jeder erfragen bei uns, der es wissen will und der anruft. Das ist... das meist überwachte, meist geprüfte, meist gerichtlich geprüfte Ermittlungsverfahren der Zweiten Republik, das kann man so sagen.
Ich meine, es klingt natürlich komplett nervig, dass man dauernd das Gericht hat und dauernd Berichte schreiben muss. Auf der anderen Seite ist es schon noch eine Absicherung, oder? Für die Arbeit der Staatsanwaltschaft. Vier-Augen-Prinzip, Sechs-Augen-Prinzip.
Also ein Rechtsbehelf oder ein Rechtsmittel zu einem Gericht, das ein Beschuldigter ergreift, ist nie nervig, sondern es ist ein Recht. Der übt ein Recht aus. Und ich persönlich bin ein großer Fan davon, dass es diese gerichtliche Überprüfungsmöglichkeit gibt. Ich finde, niemand kann einen Staatsanwalt, Staatsanwältin in der Arbeitsweise besser überwachen, überprüfen als ein unabhängiges Gericht, weil das trifft dann eine Entscheidung und die ist zu akzeptieren. Das ist der Rechtsstaat. Man kann zum Beispiel auch, das ist kein Geheimwissen, wenn man der Meinung ist, dass es eigentlich überhaupt nicht strafbar ist, was man da gemacht hat, oder vielleicht die anderen schon, aber man selber ist nicht, dann kann man jederzeit einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens einbringen. Der wird wiederum einem Gericht vorgelegt. Das trifft eine Entscheidung. Das kannst du wiederum bekämpfen beim Oberlandesgericht. Das heißt, Rechtsschutz, der wird hier auch in Anspruch genommen und das ist in Ordnung so und das ist der Rechtsstaat. Das ist richtig und wichtig.
Jakob, hast du in diesem Monsterakt sowas wie ein Lieblingsdokument?
Ja. Ich würde sagen, dass mein Lieblingsdokument ein Protokoll ist, das ein bisschen an das anknüpft, worüber ich vorhin gesprochen habe, mit diesem mutmaßlichen Deal. Da sind wir im Jänner 2019 und kleine Mäuschen im Finanzministerium in einem Besprechungsraum, wo Kabinettsmitarbeiter einerseits vom FPÖ damaligen Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs und andererseits ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger, also die Entouragen der beiden, zusammenkommen, um über etwas zu sprechen, was in der Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt war, nämlich eine Novelle des Glücksspielgesetzes. Und für diese doch sehr auf ihr Marketing bedachte Bundesregierung ist es bemerkenswert, dass die im Hintergrund Dinge schon sehr weit fortgeschritten diskutiert haben, worüber in der Öffentlichkeit nie gesprochen wurde. Und was wollten sie ändern im Glücksspielrecht? Sie wollten, es klingt harmlos, aber hat eine große Implikation, das kleine Glücksspiel von der Landeskompetenz in die Bundeskompetenz überführen. Jetzt muss man wissen, dass es in Österreich mehrere Bundesländer gibt, die im Fachsprech sogenannte Verbotsländer sind, darunter auch die Bundeshauptstadt Wien, heißt, hier ist kleines Glücksspiel verboten.
Kleines was? Glücksspiel ist der Automat.
Das ist der Slot-Automat, wo man Münzen und Scheine reinwirft, wo man draufdrückt, wo die Walzen runterlaufen, die Siebener.
Das mache ich jedes Wochenende.
Die Siebener, bitte nicht. Hochgefährlich, hohes Suchtpotenzial, stürzt jedes Jahr viele Menschen ins Unglück, ins Finanzielle und die Familien oft gleich mit. Also diese Slot-Games sind in mehreren Bundesländern verboten. Würde ich die in die Bundeskompetenz überführen, könnte ich natürlich eine Bundeslizenz vergeben, mit der das gewinnende Glücksspielunternehmen, das die Lizenz kriegt, in allen neuen Bundesländern Automatenglücksspiel wieder aufstellen kann. Das wäre für das Unternehmen, das diesen Zuschlag kriegt, ein absoluter Jackpot. Da gehen Branchenkenner davon aus, dass das dass da um Zusatzumsätze im dreistelligen Millionenbereich geht. Also keine ganz harmlose Sache, die da diskutiert wurde, aber wie gesagt, das war Jänner 2019, konnte nicht mehr umgesetzt werden, weil dann bald Ibiza kam.
Volles Nerd-Dokument.
Absolut.
Ich habe auch ein Lieblingsdokument. Da hat es eine Person gegeben, die wollte auf ein FPÖ-Ticket zuerst Aufsichtsrat werden bei der ÖBB und dann wurde es nur die ASFINAG, war daher sehr enttäuscht, weil er wollte schon als Kind immer Züge bauen und Bahnhöfe, wie man dann nachlesen kann. Und eigentlich hat er aber nicht so genau gewusst, wie das geht mit dem Aufsichtsrat und hockt beim Friseur und wie er später zu Protokoll sitzt, lernt eine Dame kennen, die neben ihm sitzt, eine WKStA-Staatsanwältin, die fragt daher, wie geht das mit dem Aufsichtsrat, ich wäre so gern Aufsichtsrat. Und sie schickt dem Mann am nächsten Tag ein paar abfotografierte Seiten aus dem Handbuch für Dummies, was muss ein Aufsichtsrat machen. Sehr witzig. Sie ist mittlerweile nicht mehr bei der WKStA. Das ist
Serviceorientierung, oder?
Bitte?
Serviceorientierung.
Sehr, sehr serviceorientiert ist ihre Behörde, ja. Gut, ich weiß jedenfalls, was das Lieblingsdokument der meisten ist, die in diesem Akt jemals vorgekommen sind. Das ist der Einstellungsbescheid. Und da hat es ja wirklich viele gegeben. Allein bei Wolfgang Sobotka waren es, glaube ich, 13, was er, glaube ich, 100 Mal betont hat. Das ist auch was, was manche der WKStA ein bisschen vorwerfen, dass sie sagen, naja, da bleibt eh nichts über und angeklagt wird eigentlich kaum was und dann wird das meiste freigesprochen. Wie sehen Sie das, wenn solche Vorwürfe herangetragen werden? Ist das Ziel so einer Staatsanwaltschaft überhaupt nur, dass man möglichst viel anklagt oder wie ist das?
Naja, es ist, wenn Sie einen Kicker beim American Football vorwerfen, dass er immer drüber schießt, weil Sie ihn mit den Regeln des europäischen Fußballs messen, dann wie soll er es sehen? Ja? jede Tätigkeit, jede Profession hat ihre Definition von Erfolg. Ich weiß nicht, was ist bei euch, ist die Auflage oder die Werbeeinnahme, nicht?
Leser.
Die Leser, okay.
Mein ganz großes Ziel ist nur, wie viel Abos heute abgeschlossen
super, werden. Super. Ja. Wollen Sie es nochmal bewerben, den Stand draußen jetzt, bevor ich weiter beantworte?
Ja, es gibt draußen einen QR-Code, den kann man scannen und dann gibt es ein super Angebot. Danke.
Also, und jetzt ist also jede Tätigkeit, jede Profession, das werden jeder hier im Publikum für sich beurteilen können. In meinem Job ist das der Erfolg. Der Chirurg, wann am Schluss der Patient lebt. Bei euch sind es die Leser.
Mögen wir auch, wenn sie leben, ja.
Wenn nur, dann zahlen sie das aber. Und die Aufgabe von einer Staatsanwaltschaft, und hier haben wir immer dieses große Missverständnis, das sicher dem Umstand geschuldet ist, dass die besten Kriminalfilme halt nach wie vor aus den USA kommen und auf irgendwelchen Streaming-Plattformen zum Sehen sind. Ich glaube, jeder von Ihnen weiß, dass es 12 Geschworene gibt, nicht? In Österreich sind es aber nur 8. Dort ist einstimmig, bei uns reicht Mehrheit. Das ist ein bisschen unser größtes Problem, dass alle total in der Strafprozessordnung firm sind, es ist halt nur die amerikanische. Und bei uns ist es wiederum so, die Aufgabe einer Staatsanwaltschaft ist, wenn ein Anfangsverdacht vorliegt und das ist völlig losgelöst und ohne Ansehung der Person gegen wen, wenn ein Anfangsverdacht vorliegt, dann haben Sie zu ermitteln. Armzügigkeit. Sie haben herauszufinden, was ist da passiert. Objektivität, Grundsatz der materiellen Wahrheit. Der Erfolg besteht darin, wenn Sie beim Ermitteln, und das ist ganz wichtig, beim Ermitteln, Sie haben alles zu ermitteln, was für, was gegen den Beschuldigten spricht, aber eben auch alles, was für ihn spricht. Und hier teilen sich die Wege zwischen uns und den Amerikanern. Und am Ende des Tages haben Sie Erfolg gehabt, wenn Sie den Sachverhalt aufklären konnten. Und wenn sich dann herausstellt, dass hier überhaupt keine Straftat vorgelegen ist, zum Beispiel. Klassischer Fall, das ist passiert manchmal älteren Menschen, die schon leicht vergesslich sind, die zeigen den Diebstahl ihres Autos an, ja, und dann kommen wir drauf, dass sie es vergessen haben, was geparkt hat, ja. Da muss natürlich der Staatsanwalt, wenn man das Auto wiederfindet, das Verfahren einstellen. Alles andere wäre ein Wahnsinn. Wenn Sie sagen, wenn Sie zum Kollegen der SDR Wien sagen, du musst jetzt diesen Autodiebstahl anklagen, weil alles andere ist eine völlige Niederlage, oder um es mit den Headlines einer gewissen, nach einem Land benannten Zeitung zu sagen, nächste Klatsche für die SDR so und so. Oder
WK, SDR ja, so und so.
So und so. Was rauskommt, kommt raus. Der Erfolg ist, wenn du mit den dir zu Gebote stehenden Möglichkeiten, die stehen alle in der StPO, rausfindest, was ist da passiert. Und wenn du dann am Schluss sagst, okay, die Beweise haben den Tatverdacht erhärtet, die Schuldbeweise überwiegen die anderen, die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung überwiegt, dann musst du anklagen. Das heißt, du kannst nicht nur, sondern du musst. Und das schickst du dann das bringst du dann vor ein Gericht. Und der Richter wiederum hat einen anderen Erkenntnismaßstab. Der muss zum Verurteilen, muss der zu einer, das, was erkenntnistheoretisch etwas schwierig ist, zu einer an sich grenzenden Wahrscheinlichkeit herankommen. So eine objektiv ganz hohe Wahrscheinlichkeit haben. Und zwischen diesen Schuldbeweise überwiegen und Schuldbruch, da ist der Raum, in dem Freisprüche passieren und passieren müssen, Gott sei Dank. Wenn Sie sich Länder vor Augen führen, wo die Einleitung des Ermittlungsverfahrens im Straflager endet, Nordkorea, Russland.
Wie sind wir da jetzt hingekommen?
Wie sind dort jetzt hingekommen? Weil die haben, nachdem was so manches Kleinformat schreibt, haben die sehr erfolgreiche Staatsanwälte. Ich bezweifle nur, dass wir das so haben wollen. Unsere Aufgabe ist, rauszufinden, was war. Und da ist jetzt wieder die Tangente zum Geburtstagsfest. Das ist ja im Wesentlichen, was der Journalist will wissen, was ist los, was ist die Geschichte. Bei uns ist es, das ist der Tatverdacht, den klären wir auf. Wenn er sich nicht erhärtet, dann stellt man das Verfahren auch ein. Und das ist gut so.
Ich glaube ja trotzdem, dass Sie sich ab und zu über eine Verurteilung freuen. Zuletzt hat es eine gegeben in einer großen WKSDA-Causa, wo auch bald der nächste Prozess kommt, nämlich Benko, ich glaube in 2 Wochen, oder? Kurz vor Weihnachten geht nur eine Runde. Marina, ich glaube, dein Lieblingsdokument ist aus diesem Akt und das hat auch mit dem nächsten Prozess zu tun. Benko ist eigentlich heute nicht Thema, aber wir haben uns gedacht, kurzes Update schadet nicht.
Ja, da geht es um einen Safe. Mitte Dezember startet der zweite Prozess rund um die Privatinsolvenz von René Benko als Einzelunternehmer. Im ersten Prozess gab es ein Urteil, aber das ist noch nicht rechtskräftig. Da geht es um einen Safe, den Ermittlerinnen und Ermittler der Soko Signa bei Verwandten der Ehefrau gefunden haben, der voll war mit Bargeld, mit Uhren, mit Manschettenknöpfen und
Er war auch so schön versteckt.
Ja, mein Lieblingsteil im Akt. Der war dann verpickt mit so Weinkartons und Klopapierrollen waren drauf gestapelt. Und dahinter war einfach eine Viertelmillion Euro oder ein bisschen mehr. Und jetzt wird in Innsbruck am Landesgericht verhandelt, ob René Benko mutmaßlich seine Gläubiger damit geschädigt hat, indem er Vermögenswerte beiseite geschaffen hat. Er bestreitet das. Er bestreitet auch, dass die Gegenstände ihm gehören. Das wird jetzt vor Gericht geklärt. Wir werden berichten. Stefan wird vor Ort sein.
Stefan ist immer vor Ort, wenn es irgendwo einen geilen Prozess gibt. Gut. Benko war ein guter Freund von Sebastian Kurz, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu uns am Anfang. Der hat noch einen anderen sehr potenten Förderer gehabt, der auch jetzt irgendwie größere Probleme hat, das ist Stefan Pierer. Stefan, da war irgendwas mit Parteispenden, habe ich so ganz dunkel im Hinterkopf.
Oh ja, da muss man vielleicht vorausschicken, bei Stefan Pierer gibt es keine strafrechtlichen Vorwürfe, soweit wir wissen. Also da gibt es eine wirtschaftliche Probleme rund um die Firma KTM. Aber es gibt einen indirekten, sehr, sehr interessanten Konnex eigentlich zu der Affäre, über die wir jetzt immer gesprochen haben. Wir haben es vorher schon erwähnt, Heinz-Christian Strache sagt im Ibiza-Video irgendwann einmal, Novomatic zahlt alle. Novomatic hat das immer bestritten, Strache hat das dann widerrufen. Es ist tatsächlich auch ermittelt worden, ob Novomatic Zahlungen an Parteien geleistet hat. Man hat nie was gefunden. Und jetzt kann man sich denken, okay, das war halt so dahergeredet und auf luftleerem Raum. Aber tatsächlich hat es möglicherweise einfach die Idee gegeben, dass Novomatic alle bezahlt und das ist nie umgesetzt worden. Und wie kommt man da drauf? Es ist eine Chatnachricht sichergestellt worden, diesmal nicht bei Thomas Schmidt, sondern bei Novomatic-Verantwortlichen. Und da chattet ein Novomatic-Mitarbeiter mit einem damaligen Novomatic-Vorstand und schreibt dem Vorstand so, ja, hast du schon gehört, der Stefan Pierer, der hat es gesagt, er wird alle Spenden, die die ÖVP bis zu einem gewissen Zeitpunkt bekommt, verdoppeln. Also das hat er tatsächlich angeboten und auch umgesetzt. Und der Novomatic-Vorstand schreibt damals zurück, aber wir haben noch was viel Besseres. Und dann ist die Rede von einem Brief an die Parteien, der da angeblich schon entworfen worden wäre. Und es hat dann auch Einvernahmen dazu gegeben und offensichtlich war es tatsächlich so, dass Novomatic überlegt hat, aber eben nicht umgesetzt hat, einfach an alle Parteien zu spenden. Möglicherweise hat Strache von der Idee Wind bekommen und das damals auf Ibiza von sich gegeben. So kommt Stefan Pierer da ins Spiel. Er hat tatsächlich verdoppelt damals und das waren, wenn ich es richtig im Kopf habe, so um die 430.000 Euro, die er da fast im Wahlkampf 2017 beigesteuert hat. Einer der größeren, aber nicht der größte ÖVP-Spender, glaube ich.
Das hätte er jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Gut, viele dieser Kausen sind noch nicht ganz fertig. Ich habe mir trotzdem überlegt, wir reden ein bisschen drüber, was haben wir denn bisher davon gelernt, welche Fragen haben sich zu Beginn gestellt und schauen wir mal, ob das geklärt ist. Stefan, eine Frage, die sich gestellt hat, war, darf ein Politiker käuflich sein? Hast du schon eine Antwort?
Das wird Sie jetzt vielleicht ein bisschen überraschen. Ja, ein Politiker darf käuflich sein. Ich weiß das aus einer Einstellungsbegründung der WKStA. Das Problem beginnt da oder zu überlegen beginnt man da, wenn der Politiker gleichzeitig ein sogenannter Amtsträger ist. Also nicht einfach nur Politiker, wie zum Beispiel Parteiobmann, sondern zum Beispiel vielleicht Nationalratsabgeordneter oder Minister. Als Politiker darf er in Wahrheit für alles Geld nehmen, als Amtsträger dann nicht mehr. Man muss ihm allerdings nachweisen, und da ist die Hürde dann sehr hoch, dass er das Geld, das er bekommen hat, tatsächlich als Amtsträger für ein ganz bestimmtes Amtsgeschäft bekommen hat. Und das ist das, wo einige Ermittlungen, glaube ich, daran gescheitert sind, auch das eine oder andere Gerichtsverfahren dann in Freispruch geendet ist. Dieser ganz enge Konnex, der ist ganz einfach wahnsinnig schwer beweisbar. Es gibt so ein bisschen ein Mittelding in der Rechtsordnung, das ist die sogenannte Anfütterung. Aus meiner Beobachtung der letzten Jahre eher totes Recht, aber in dem einen Strang, der noch offen ist, in der Casinos-Zusammenhang, da geht es um dieses Thema, das da geprüft wurde. Vielleicht werde ich ja dann noch demnächst eines Besseren belehrt und spielt doch noch eine Rolle. Mhm.
Marina, gibt es eine Zweiklassenfinanz? Manche Leute können offenbar anrufen und dann ist es einfacher oder nicht?
Ich glaube, du spielst auf einen ganz konkreten Fall an.
Mehrere.
Ich muss das, glaube ich, ein bisschen einordnen, weil wir schon über Rene Benko gesprochen haben und das Verfahren, das demnächst, das zweite Verfahren, das demnächst in Innsbruck verhandelt wird. Es gab, das wissen wir aus dem KOFAG-Untersuchungsausschuss, der im Vorjahr war, Signa hat sehr, sehr überraschend im Jahr 2018 ihren Firmensitz von Wien nach Innsbruck verlegt. So ein bisschen über Nacht, völlig aus dem Nichts. Und vermutlich hat er das mit einer Steuerforderung an Signa zu tun. Damals hat das Unternehmen, eine Signa-Gesellschaft, eine kleine Gesellschaft nach Luxemburg verkauft, in der zum Beispiel das Park Hyatt in Wien residiert hat in dieser Gesellschaft und damit einen Gewinn erwirtschaftet. Kurze Zeit später wurde dann diese Gesellschaft mit noch mehr Gewinn weiterverkauft und es gab eine Steuerforderung aus Wien. Signa hat damals gesagt, sie zahlen 34 Millionen. Das ist auch eigenwillig, dass man sich aussuchen kann, wie viel Steuer man zahlt oder man da was vorschlägt.
Ich probiere das auch einmal. Aber,
genau. Der zuständige Finanzbeamte, der dann eben auch im Untersuchungsausschuss befragt wurde, hat gesagt, naja, nein, eigentlich nicht, weil auch durch diesen Weiterverkauf steigt die Bemessungsgrundlage und eigentlich wollen wir 50 haben. So, dann gab es da Anrufe aus dem Finanzministerium vom heutigen Vorstand der FMA, der angemerkt hat, man könne doch dem Herrn Benko vielleicht entgegenkommen. Der zuständige Finanzbeamte hat gesagt, das geht nicht. Er kann sich nicht aussuchen, wie viel er zahlt. Aber mit der Verlegung des Firmensitzes nach Innsbruck
wurde dann das dortige Finanzamt zuständig in dieser Causa und in der Einnahme dieser Gewinnsteuer. Und dann war die Bemessungsgrundlage plötzlich ein bisschen eine niedrigere. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass wir eine Zweiklassenfinanz haben.
Warum nicht, nach allem, was du gerade erzählt hast?
Weil, erstens, glaube ich, hat der Herr Benko bei der Finanz kein Leiberl mehr. Und die Firewalls halten ja so im Wesentlichen. Mhm. Auch bei der WKStA, also man kann sich im Grunde trotzdem darauf verlassen, dass der eine oder andere Beamte mal aufschreit, dass Verfahren ordentlich ermittelt werden, ordentlich geführt werden. Was ich aber vielleicht schon eher sagen würde, ist, dass wir eine Zweiklassenpolitik haben, weil wir auch den Herrn Pira angesprochen haben. Der Herr Benko hat ehemalige Kanzler um sich geschart. Es ist nach allem, was wir da so gehört und vorgelesen haben, hat schon den Einschein, dass Parteien oder Menschen in politischer Machtposition für die einen ein offeneres Ohr haben als für andere. Mhm.
Jakob, was ist denn deine Bilanz zum Thema Postenschacher? Wir haben gehabt Schwarz-Blau, dann war Schwarz-Grün, jetzt haben wir eine Dreierkoalition. Hat sich da irgendwas geändert oder sind eh alle gleich?
Ich würde nicht sagen, dass alle gleich sind, aber ich kann jetzt leider nicht so eine positive Bilanz geben wie die Marina gerade. Das Gefühl, dass das weiterläuft und eigentlich in der DNA dieses Landes fast schon verankert ist, ja, Postenschacher. Ich habe vorhin gerade den Fall Manfred Jurecka ausgeführt, den aktuellen. Also für mein persönliches berufliches Leben erhoffe ich mir, dass nie jemand nachfragen muss, was ich kann und anrufen muss, was ich kann. Ich hoffe, das ergibt sich von selbst. Aber zurück zum Thema. Der Kern, und den greift niemand an. Alle sind immer empört, wenn sie in Opposition sind, dass die Regierungsparteien sich gegenseitig Posten zuschachern. Und wenn sie dann in der Regierungsfunktion sind, dann greifen sie ein entscheidendes Instrument nicht an, nämlich die Besetzungskommissionen. In den Besetzungskommissionen haben in der Regel der zuständige Minister ein Wort und die Personalvertreter. Die Personalvertreter sind, wie in Österreich üblich, natürlich auch politisch gefärbt. Und wenn die Sterne günstig stehen und der Minister und die Personalvertreter dieselbe Farbe haben, dann ist das eigentlich eine Fastlane für die eigenen Parteifreunde. Man könnte an diesen Besetzungskommissionen drehen, man könnte die Art, wie die zusammengesetzt sind, ändern, aber das will offensichtlich niemand, denn es gibt dahingehend keine Bemühungen und deshalb wird es leider, muss man sagen, so weiterlaufen. Und wir werden darüber berichten, wir kriegen laufend auch Hinweise für solche Postenschacherfälle, auch jetzt ganz aktuell.
Sehr gut, im nächsten Profil.
Montag wird noch Sitzung. Ein bisschen länger dauern, aber, Abo abschließend zahlt sich auf jeden Fall aus.
Danke, dass du es jetzt sagst. Ich mache kurz einen auf Advocatus Diaboli. Aber Jakob, jetzt müssen ja Parteien schon auch Macht ausüben und ist es deswegen nicht auch irgendwie selbstverständlich, dass man dann auch versucht, in Machtpositionen Leute zu setzen, denen man vertraut?
Also zum Teil ist es nachvollziehbar. Ich denke jetzt an Aufsichtsratspositionen bei ASFINAG, bei ÖBB etc. Will jetzt die politischen Richtungen nicht bewerten, aber wenn ich sage, Leonore Gewessler hat wohl ein fundamental anderes Verständnis, was die Aufgabe der ASFINAG und der ÖBB ist, als zum Beispiel Norbert Hofer oder jetzt Hanke. Ja? Und natürlich kann ich dann auch meinen politischen Willen nur durchsetzen, wenn dort die Leute sitzen, die auch ähnliche Überzeugungen haben wie ich. So, da sehe ich es eher unproblematisch. Problematischer wird es dann bei so Fällen, wo ein Finanzamtschef in einer Bezirksstadt, der sollte eigentlich unerheblich sein, von welcher Partei das ist einfach ein Amtsträger, der nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden sollte. Und dass da dann Parteifreunde, die halt Termine machen und Bürgeranliegen vorbringen, wie das euphemistisch genannt wird, vorgereiht werden und zum Zug kommen, obwohl es besser geeignete gibt, da ist der Hund begraben und da ist das Problem.
Herr Ortner, letzte Frage an diesem Abend. Gibt es sowas wie eine Zweiklassenjustiz? Also manche hocken für einen Ladendiebstahl ewig ein, andere wie der Herr Grasser sitzen ein paar Monate. Also ich glaube, als Normalo oder als Bürger denkt man sich manchmal, was ist denn da eigentlich los? Ist das ein Problem des rechtlichen Rahmens? Ist der ausreichend gegeben? Müsste man da was machen? Ist schon genug passiert? Ist im Speziellen, Entschuldigung, der Rahmen für Korruptionsverfolgung angemessen? In manchen Einstellungen klingt es manchmal ein bisschen so, als ob die WKStA schon sagt, wir bräuchten für eine ordentliche Verfolgung, eine andere Rechtsprechung und einen anderen rechtlichen Rahmen, damit unsere Arbeit überhaupt effizient sein kann und so möglich ist, wie wir uns das vorstellen?
Das waren viele Fragen.
Ich wollte es ein bisschen ausführen, worüber wir reden.
Also zu Ihrer Eingangsfrage, ich vermeide dieses Wort, weil dieses K-Wort manche Menschen in unserem Land so triggert.
Kurz?
Nein. Das
ohne?
Andere. Nein, das da, das erste.
Klassenjustiz. Ja.
Okay. Ist, also wenn Sie eine Diskussion irgendwie vorzeitig beenden wollen, dann stellen Sie das Wort voran, weil das triggert manche Menschen so und
in Ihrer Branche?
Nein, generell. Ich habe das ja damals bei diesem Kräutner-Bericht beobachten können.
Schon wieder K.
Wieder K. Nur jetzt, wir haben immer, plötzlich haben wir irgendwie alle Klassentheorie gekreist. Ja. Das ist der falsche Zugang. Ich würde es nicht über solche Labels lösen, sondern ich würde mir überlegen, formulieren wir die Frage um. Wenn Sie fast unlimitiert Kriegskasse haben für Ihre Verteidigung, wenn Sie eine gut geölte PR-Maschinerie haben, die Sie auch einsetzen können, was Ihr gutes Recht ist, das kann man ja niemandem verbieten, dann haben Sie natürlich sicher in einem Verfahren mehr Möglichkeiten, für sich etwas zu bewirken, als jemand, der überhaupt nichts davon hat. Aber das ist ja im System und in der Natur der Sache grundgelegt. Das ist sicher so. Dann haben Sie ein Feld wie die Korruptionsbekämpfung und Sie haben das ja so wahnsinnig gut ja schon geschildert, diese Verknüpfung zwischen dem Amtsgeschäft, das ein Amtsträger tut, und dem Vorteil, der ihm gewährt wird. Das steht halt so im Gesetz, dass es diese Verknüpfung braucht, und dann sind die Gerichte in Österreich dazu übergegangen, das auch sehr, sehr streng so zu judizieren. Im internationalen Vergleich, OECD zum Beispiel, sagen, das könnte man auch anders tun. Das würde ich den Richtern so nie ausrichten. Ich bin der Meinung, dann könnte man ja mal überlegen, ob man Tatbestände verändern. Ja? Wir als Staatsanwaltschaft können immer nur das Recht anwenden, das gilt. Dass wir hier sehr verkopfte Tatbestände haben, um es einmal so zu sagen, wo du natürlich, du willst ja, und das ist ein Spannungsbereich, du willst ja, dass die Dinge im Land, in der Verwaltung ja auch funktionieren. Du kannst halt nicht irgendwie überschießend eine Rechtslage produzieren, wo sich keiner mehr irgendwas entscheiden darf. Das wäre deshalb, wäre zu überlegen, diese Tatbestände mal zu diskutieren. Natürlich ist es, und ein bisschen, ich tue das gern, wir haben bei der WKStR ja wahnsinnig viel zu tun mit Staatsanwaltschaften auf der ganzen Welt. Und wir sind auch Rechtshilfe-Staatsanwaltschaft, wir leisten Rechtshilfe für aller Herren Länder, wenn die Verfahren haben mit Schäden über 5 Millionen. Also alles, wo wir lokal zuständig werden, machen wir dann für you name it. Und natürlich tauscht man sich da professionell mit denen aus und ein bisschen über den Tellerrand rausschauen, ein bisschen schauen, was macht die EU mit ihren Richtlinien, was macht die UNO mit ihren Konventionen zum Thema. Es überlegen sich auf der ganzen Welt ständig Leute, wie man Korruption bekämpfen kann. Und dass man da einen Dialog anstoßen muss, wo man aber, das können nicht wir als Staatsanwälte, und wir als Staatsanwälte sind Anwender, Sie als Medien. Sie haben ja die Frage in den Raum gestellt, ist das eine kulturelle Frage, will das die Bevölkerung so? Wer niemanden kennt, der jemanden kennt, dessen Vater schon mal irgendwo angerufen hat, damit der Bauer einen Job kriegt und so. Sie kennen das ja alle. Ja? Solche Dinge wie eine Korruptionsbekämpfung muss auch mit einer kulturellen Wende in der Bevölkerung einhergehen. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen in Österreich von Korruption ziemlich, also genug haben. Und damit, das haben Sie ja vielleicht in dieser Postenschacher-Geschichte und in dieser enormen medialen Rezeption und wie das in der, das ist wirklich, plötzlich kommt ganz Österreich, diskutiert plötzlich die Diversion. Das heißt, die Leute interessieren sich für das, die Leute sehen da ein Problem, das muss im öffentlichen Raum geführt werden. Staatsanwaltschaft kann nie ein Hoffnungsort sein für die Bevölkerung, dass wir irgendwelche Strafbarkeiten irgendwie aus dem Hut zaubern, die so nicht im Gesetz stehen. Das können wir nicht. Wir können das Gesetz nur anwenden. Würden mir persönlich Ideen einfallen, wie man wo was vielleicht ein bisschen öffnen könnte, besser machen könnte? Ja, sicherlich. Bin ich der die Debatte führen sollte? Nein, ich bin ein Anwender.
Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir werden nachher, falls Sie noch ein bisschen mit uns plaudern wollen oder Fragen haben, da drüben in diesem Lokal sein. Es sind auch aus der Redaktion, habe ich gesehen, einige Leute da, falls Sie uns kennenlernen wollen. Vielen, 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 vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören jetzt noch einmal Anka Tikoi Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Ab und zu lachen, macht uns auch das Leben da irgendwie leichter. Danke.